Schluss mit dem Gequatsche, dass die Menschen blau machen, faul sind, dass sie einfach mehr arbeiten müssen. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, wir wollen 8-Stunden-Tag statt Hamsterrad. Und deswegen Hände weg vom Arbeitszeitgesetz.
Das fordert Jasmin Fahimi, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, hier bei ihrem Auftritt zum Tag der Arbeit am 1. Mai in Chemnitz. Sie kritisiert damit die von CDU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbarte Änderung des Arbeitszeitgesetzes und auch die Äußerungen von Friedrich Merz in den letzten Tagen, die ja immer mal wieder so in diese Richtung gingen. In unserer Serie zur Arbeit und zum Arbeitsmarkt haben wir in den vergangenen Wochen darüber gesprochen, dass Arbeit nicht nur immer enger getaktet, sondern auch insgesamt einfach immer mehr wird. In dieser Episode räumen wir deshalb einmal mit ein paar Mythen und Vorurteilen auf. In dem Fall ist das als Podcaster meine Arbeit. Mein Name ist Christian Bollert und der Podcast hat diesen Namen hier.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Es gibt ja zum Thema Arbeitsmarkt so einige Klischees. Die freizeitorientierten Deutschen, die Befürchtung, dass uns die Arbeit sogar ausgeht oder auch die fehlende Integration von zugewanderten Menschen. In dieser Episode schauen wir deshalb einmal auf die Fakten und auf die Frage, wie sich diese Vorurteile wiederum auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft auswirken. Susanne Wanger ist eine der führenden deutschen Expertinnen der Arbeitsmarktforschung. Sie hat Sozialwissenschaften studiert und arbeitet seit mehr als 20 Jahren am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das Nürnberger Institut ist die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Susanne Wanger forscht zur Arbeitszeitrechnung und untersucht hierbei insbesondere die geschlechts- und altersspezifische Entwicklung von Erwerbstätigkeit, Arbeitsvolumen und Arbeitszeit. Gucken wir doch auf einige der populären Arbeitsmarktmythen und ich freue mich, dass wir das gemeinsam tun und zwar hier im Brand 1 Podcast. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Frau Wanger.
Ja, hallo, grüß Sie auch.
Freizeitpark Deutschland, spätrömische Dekadenz oder auch Krankenstand-Weltmeister. Es gibt ja viele populäre Klischees über uns Deutsche. Ihre Forschungsergebnisse, die widersprechen dem aber ganz schön, ne?
Ja, genau. Man muss einfach nochmal genauer in die Zahlen reinschauen und differenzieren. Gerade bei Ihrem letzten Mythos, also die Deutschen werden gerne als Freizeitweltmeister bezeichnet, ist nochmal einfach wichtig, auch zu differenzieren. Zum Beispiel bei der Datenquelle, kann die überhaupt zwischen einzelnen Ländern unterscheiden? Sind die Daten vergleichbar? Daneben, welche Wochenarbeitszeit schaue ich an? Schaue ich zum Beispiel auf die aller Beschäftigten oder schaue ich nur auf die der Vollzeitbeschäftigten? Und die Wochenarbeitszeiten an sich sagen ja auch erstmal wenig aus über die Erwerbsbeteiligung von Personen. Also all diese verschiedenen Faktoren müssen auch mit in den Blick genommen werden, um eben auch die Daten gut interpretieren zu können.
Also salopp gesagt, da wird auch oft Äpfel mit Birnen verglichen.
Genau. Eine häufige Quelle ist die OECD-Statistik. Da werden eben die Jahresarbeitszeiten von verschiedenen Ländern dargestellt. Dabei sagt hier ganz klar die Fußnote auch, bitte nicht zwischen den Ländern vergleichen, sondern die Daten nur im Zeitablauf vergleichen. Daneben gibt es eben zum Beispiel auch die Labour Force Survey. Das sind sozusagen Fragen im europäischen Kontext harmonisiert. Das heißt, diese Daten kann ich vergleichen. Aber auch da muss ich eben schauen, wenn ich zum Beispiel die Wochenarbeitszeiten aller Beschäftigten mir anschaue, dann sagt es natürlich wenig aus. Zum Beispiel, wie viele Frauen sind denn auch in den jeweiligen Ländern in den Arbeitsmarkt integriert?
Dann gucken wir uns doch mal die Wochenarbeitszeiten an. Also was ist da denn in Deutschland besonders? Weil da heißt es ja immer so gerne, ja, die Deutschen arbeiten in der Woche weniger als im europäischen Vergleich.
Genau, also was wirklich im europäischen Vergleich sehr hoch ist, sind die Teilzeitquoten in Deutschland. Also da werden wir im europäischen Kontext nur von den Niederlanden noch übertroffen. Und diese hohe Teilzeitquote führt eben dazu, dass die durchschnittlichen Arbeitszeiten in Deutschland sehr niedrig ausfallen.
Das heißt, um es mal auch ein bisschen zusammenzufassen, in Deutschland arbeiten sehr viele Frauen und aber viele Frauen auch in Teilzeit und deswegen ist im Durchschnitt die Arbeitszeit so niedriger im Verhältnis.
Genau, in den vergangenen Jahrzehnten ist die Erwerbstätigkeit von Frauen stark gestiegen in Deutschland. Also wir gehören hier bei den Erwerbsquoten in Europa mit zu der Spitze, aber eben diese Erwerbstätigkeit findet zum großwiegenden Teil eben in Teilzeit statt. Also fast 60% der beschäftigten Frauen arbeiten in Teilzeit. Ich meine, Teilzeit ist auch differenziert zu sehen. Also es gibt hier sehr kurze Beschäftigungen, wie zum Beispiel die Minijobs, aber sie kann eben auch relativ vollzeitnah stattfinden. Also das ist auch ein sehr breites Spektrum.
Über die Gleichstellung von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt wird ja auch wirklich sehr, sehr intensiv gestritten, seit vielen Jahrzehnten, muss man ja mittlerweile sagen. Sie haben anlässlich des Equal Pay Days eine Studie zu den Arbeitszeitunterschieden zwischen Frauen und Männern veröffentlicht. Also wir können da vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen. Was hat Sie denn da am meisten überrascht?
Ja, zum einen, dass sich die Situation in den vergangenen Jahrzehnten relativ wenig geändert hat. Also der Gender Working Time Gap, also diese Arbeitszeitlücke zwischen Arbeitszeiten bei Frauen und Männern, ist nur relativ wenig zurückgegangen. Und das auch nur deshalb, weil eben mittlerweile auch mehr Männer Teilzeit arbeiten, wie eben noch vor 20 Jahren.
Und was wäre jetzt aus Ihrer Sicht, wenn Sie sagen, das ist so überraschend, dass sich da so wenig verändert hat? Was müsste da passieren, um das zu verändern? Oder ist es überhaupt sinnvoll, das zu verändern?
Naja, für Frauen ist natürlich dieser hohe Anteil der Teilzeitarbeit mit vielen Nachteilen verbunden. Also zum einen eben als Folge der Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, dann eben auch geringere Aufstiegschancen. Es zieht sich durch eben bis zur Rente mit niedrigeren Renten von Frauen. Von daher ist natürlich schon wichtig, dass Frauen und Männer gleichberechtigt auf dem Arbeitsmarkt sind.
Das heißt aber, wenn man das weiterdenkt, eigentlich müssten Männer weniger arbeiten, um sich da anzunähern.
Ja, oder sie müssten sozusagen Frauen im privaten Bereich auch mehr den Rücken stärken. Also es gibt ja dann noch zu diesen Gaps auf dem Arbeitsmarkt den Care Gap. Also das heißt, dass Männer eben gerade bei der Hausarbeit und bei der Sorgearbeit einen geringeren Anteil haben. Und da müsste das eben gleichberechtigter auf beide Geschlechter verteilen. Also ja, dass Frauen mehr Zeit für die Erwerbsarbeit haben und Männer eben sich auch gerade in der Familienzeit mehr einbringen.
Das heißt, es ist so, dass tatsächlich die Beschäftigungsquote von Frauen in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich gestiegen ist, aber wir dieses Missverhältnis, diesen Gender Working Time Gap, den kriegen wir irgendwie nicht gelöst bisher.
Genau. Man spielt natürlich auch institutionelle Rahmenbedingungen eine große Rolle. Also hier ist zu nennen einmal eben das Ehegattensplitting oder auch die Minijobs, die gerade für den Zuverdienenden es häufig unattraktiv machen, eben die Arbeitszeit auszuweiten, weil es eben gerade finanziell dann gar nicht so viel mehr bringt wie die aktuelle Situation.
Das heißt, Sie würden beispielsweise auch dafür plädieren, das Ehegattensplitting eigentlich abzuschaffen?
Ja, oder zumindest halt in Reformoptionen, dass eben Frauen einen größeren Anreiz haben oder wenn sie ihre Arbeitszeit verlängern, auch sozusagen auf dem Gehaltszettel auch das Ergebnis sehen.
Die Sozialwissenschaftlerin und Forscherin am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Susanne Wanger, im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode natürlich noch weiter über einzelne Arbeitsmarktmythen und darüber, wie wichtig es auch ist, hinter diese Mythen zu schauen und darauf, welche Daten und Fakten es jeweils dazu gibt. Und ein Thema wird natürlich auch sein, die Generation Z. Frau Wanger, ein weiteres Klischee ist ja, junge Menschen seien heute nicht mehr motiviert, könnten keinen Druck aushalten und wären überhaupt nur noch an Freizeit interessiert. Wie sehen denn hier die Fakten aus?
Also es gab vor kurzem eine Studie am IAB von Kollegen von mir und auch hier unterscheidet sich die Entwicklung nicht wesentlich von der von den Älteren, insbesondere wenn man eben berücksichtigt, dass ein steigender Anteil der Jüngeren eben studiert und hier dann üblicherweise eben auch Minijobs ausübt. Wenn man sich jetzt diese gewünschten Arbeitszeiten in den letzten Jahrzehnten anschaut, dann sind sie bemerkenswert stabil geblieben. Und nun in den letzten Jahren ist aber auch über alle Altersgruppen hinweg ein bisschen ein Trend zu kürzeren gewünschten Arbeitszeiten. Also in der Tendenz gibt es einen Trend zu kürzeren Arbeitszeiten.
Das aber über alle Generationen. Und wenn man, das finde ich ganz spannend, wenn man, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, wenn man das über die Jahrzehnte betrachtet, dann ist da der Unterschied gar nicht so groß.
Genau, das hängt eben auch zum Beispiel damit zusammen, dass auch so Instrumente wie die Arbeitszeitkonten stärker verbreitet sind und eben bezahlte Überstunden an Bedeutung verloren haben. Also es wird häufiger eben die Arbeitszeit über Guthaben organisiert. Dadurch fallen einfach weniger Überstunden an, wie eben noch vor 20 Jahren. Und hat dann natürlich auch damit zu tun, dass die tatsächlichen Arbeitszeiten geringer ausfallen.
Das heißt, das ist auch ein bisschen so ein Nebeneffekt tatsächlich in der Arbeitszeiterfassung. Früher hat man entweder Überstunden gar nicht beachtet in vielen Branchen oder man hat sie dann halt vielleicht auch ausgezahlt und es hat sich auch gelohnt, aber das hat sich tatsächlich geändert. Ne?
Genau.
Jetzt gibt es ja noch dieses andere Klischee gegenüber jungen Leuten, was man auch immer mal wieder hört oder liest, da heißt es gern, dass sie sehr oft krank sind. Ist das zu bestätigen?
Also man muss zum einen unterscheiden bei den Daten zu der Arbeitsunfähigkeit. Zum einen, wie häufig ist jemand krank, aber auch wie lange ist jemand am krank. Also das eine sind die AU-Fälle, das andere sind die AU-Tage. Und es ist tatsächlich so, dass Jüngere häufiger krank sind als ältere Beschäftigte, aber hingegen sind ältere Beschäftigte dafür länger krankgeschrieben. Deswegen fallen eigentlich auch die AU-Tage bei älteren Beschäftigten wesentlich höher aus als eben bei den Beschäftigten in den jüngeren, aber auch mittleren Altersgruppen.
Und war das schon immer so oder ist das irgendwie eine neue Entwicklung? Nee,
das zeigen verschiedene Statistiken von Krankenkassen und es ist auch relativ stabil, was jetzt die Zeitentwicklung angeht.
Wenn wir jetzt schon über die Jüngeren und Älteren reden und dass es ja da auch tatsächlich dann doch Unterschiede gibt. Also wir haben jetzt schon festgestellt, die Jüngeren sind eher häufiger krank, dafür nicht so lange, die Älteren eher seltener, dafür länger. Pauschal, Pi mal Daumen, ist natürlich ein bisschen verkürzt. Aber kann man denn sagen, warum die Jüngeren häufiger krank sind? Also auch wenn kürzer?
Ja, es gibt zahlreiche Gründe, warum junge Beschäftigte häufiger auch kurz krank geschrieben sind. Das sind zum einen die Lebensgewohnheiten. Also die haben häufiger Kontakt zugleich. Altrigen ist ein wichtiger Bestandteil des eben sozialen Lebens. Und dieser häufige Kontakt führt eben auch dazu, dass man ein erhöhtes Krankheitsrisiko hat. Dann gibt es eine größere Unfall- und Verletzungsgefahr bei den Freizeitaktivitäten. Allerdings sind hier eben auch junge Menschen häufig schneller wieder gesund. Häufiger sind auch jüngere Beschäftigte wegen Atemwegserkrankungen krankgeschrieben. Weil es kann eben auch damit zusammenhängen, dass eben hier das Immunsystem der Jüngeren noch mangelnde Erfahrung hat. Und dann ist aber auch häufig bei diesen Atemwegserkrankungen so, dass hier auch die jüngeren Beschäftigten in der Regel schnell wieder auskuriert sind. Ein weiterer Grund könnte sein, dass Jüngere häufiger in körperlich belastenden Jobs tätig sind, also zum Beispiel in der Pflege. Häufig haben jüngere Beschäftigte auch noch kleinere Kinder. Also die machen viele Infektionen in den Kitas mit. Und dann treten bei jüngeren Beschäftigten auch Depressionen und psychische Belastungen auf, die eben häufig in Übergangsphasen anzutreffen sind. Also beispielsweise beim Übergang von der Schule in die Ausbildung oder vom Studium in den Beruf. Gerade wenn so in dieser Rush-Hour des Lebens Karriereschritte und Familiengründung zusammenfallen, kann das eben auch zu Belastungen führen.
Und da muss man ja auch sagen, jetzt mal ganz neutral, da hat sich ja auch in den letzten 20, 30 Jahren doch deutlich was geändert, was auch die Sensibilität für das Thema psychische Belastung angeht. Ne?
Genau, und ich denke auch die Unterstützungsmöglichkeiten haben ja auch zugenommen.
Auch das, definitiv. Wie ist es denn bei den Älteren? Das ist ja schon ganz interessant, dass die deutlich seltener krank sind, dafür aber viel, viel länger.
Genau, bei Älteren treten natürlich häufiger schwerwiegende Erkrankungen auf. Eine häufige Erkrankung ist zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die eben auch zu längeren Fehlzeiten führen oder eben auch ja, Krebserkrankungen etc., die eben auch einfach länger brauchen, bis sich die Beschäftigten da wieder erholen.
Das heißt, das sind dann ja häufig die schwereren Verläufe einfach.
Genau, ja, definitiv.
Das sagt die Arbeitsmarktforscherin Susanne Wanger hier im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen gleich noch weiter über, ich sag mal, die ganz große Perspektive. Frau Wanger, jetzt haben wir auch schon festgestellt und ich habe es ganz am Anfang kurz erwähnt, Sie haben es auch schon kurz angesprochen, dass wir eigentlich heute im Jahr 2025 so viel arbeiten wie noch nie. Wie sehen denn da die Zahlen aus?
Genau, also jeder einzelne Beschäftigte hat jetzt außer während der Corona-Pandemie noch nie so wenig gearbeitet und alle gemeinsam noch nie so viel. Ich kann jetzt hier mal aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2024 nennen. Wir haben alle zusammen rund 61,4 Milliarden Stunden gearbeitet.
Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist so eine große Zahl und so abstrakt, aber ja, spannend.
Genau. Und pro Erwerbstätigen waren es eben 1.332 Stunden. Wenn man sich die Zeitreihen im Verlauf anschaut, bei der Arbeitszeit je Erwerbstätigen ging es sozusagen tendenziell nach unten durch, eben diese stark gestiegene Teilzeitquote. Wenn wir uns auch mal die Teilzeitquote aller Beschäftigten als Zahl sozusagen anschauen, dann liegen wir aktuell bei rund 40%.
Das heißt ja auch, wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen, wir arbeiten heute insgesamt auf der ganz großen Ebene so viel wie noch nie. Da könnte man ja auch sagen, die politischen Rahmenbedingungen sind sozusagen so gesetzt worden, dass es ja gelungen ist, so viele Leute wie noch nie in den Arbeitsmarkt zu bringen und dass beispielsweise auch beim Thema Gleichberechtigung bei der Beschäftigung von Frauen, gerade in den westdeutschen Bundesländern, in den ostdeutschen ist es ja traditionell ein bisschen größer, aber gerade in den westdeutschen Bundesländern in den letzten 20, 30 Jahren ja wirklich nochmal eine Veränderung gegeben hat, dass jetzt mittlerweile so viele Leute arbeiten, wenn es vorher anders war.
Genau, insbesondere in Westdeutschland kam es eben zu einer zunehmenden Erwerbsintegration von Frauen. Also da hat sich der Abstand zwischen den Erwerbsquoten von Männern und Frauen deutlich verringert. Das hat natürlich damit zu tun, dass es einen Wandel zu mehr Zweiverdienerhaushalten gab. Also dieser war früher eben so ein Alleinerzieherhaushalt. Das gängige Modell ist eben mittlerweile, insbesondere auch vor der jüngeren Generation, der Fall, dass eben beide Partner arbeiten und sich, also eine Modellfamilie eben aus zwei Erwachsenen besteht, die sich die Erwerbs- und Sorgearbeit teilen. Und wenn beide Partner auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind, bedarf es eben auch Arbeitszeitmodellen, dass man eben die Sorgearbeit da auch mit vereinbaren kann. Da zeigen Studien zum Beispiel, dass sich so ein Familienhaushalt eine Gesamterwerbsarbeitszeit von so rund 67 Stunden pro Woche vorstellt. Also das wäre pro Beschäftigt um die 33 Stunden und liegt eben auch im Bereich der Teilzeit.
Das ist ganz interessant. Da sind wir dann doch wieder auch bei dem Thema, was wir ganz am Anfang hatten, dass es eigentlich, wenn man jetzt diesen Zahlen glaubt und die Sorgearbeit mit einberechnet, die fairste Möglichkeit wäre irgendwie, dass alle, ich sag jetzt mal Pi mal Daumen, 32 oder 34 Stunden arbeiten oder 33, wie Sie gerade gesagt haben.
Genau. Also ich meine, die Gesamterwerbsarbeitszeit von dem Familienhaushalt liegt aktuell auch bei diesen rund 60 Stunden, sage ich jetzt mal. Aber da ist es eben so, dass der Mann häufig Vollzeit arbeitet und die Frau Teilzeit. Also aber die Idealvorstellung wäre natürlich, dass sich das auf beide Partner gleich aufteilt.
Was müsste denn passieren, damit sich die Gesellschaft in diese Richtung entwickelt? Weil ich meine, das eine haben wir jetzt quasi abgehakt. Also die Hausfrau und der Mann, der Vollzeit arbeiten geht, das ist Geschichte, das gibt es nicht mehr. Aber auf dem anderen Weg sind wir erst auf halber Strecke.
Also wie Frauen natürlich ist das Thema Kinder und Kinderbetreuung ein bestimmender Faktor. Also auch gerade für die Arbeitszeitunterschiede zwischen Frauen und Männern ist ja verantwortlich, dass eben Frauen einen Großteil der Sorgearbeit übernehmen. Und wir haben auch während der Corona-Pandemie gesehen, wie wichtig eben die Kinderbetreuung für Frauen und deren Erwerbsbeteiligung ist und wie schnell sich eben auch was ändern kann, wenn diese Kinderbetreuung fehlt. Es gibt auch Studien aus dem Haus, die eben zeigen, dass eine gute Verfügbarkeit von Kinderbetreuung und auch der Kita-Ausbau ein wesentlicher Aspekt dafür sind, dass die Erwerbsbeteiligung von Müttern gerade mit jungen Kindern steigen kann. Und sie zeigt eben auch, dass auch eine Verlängerung von Arbeitszeiten möglich ist, wenn ja die Kindertagesbetreuung gewährleistet ist.
Das heißt, das würden Sie schon sagen, ist ein zentraler Baustein, dass
genau.
Ja, der Ausbau von Kindertagesstätten und möglicherweise auch von Krippenplätzen, also dass man auch früher auch in der Lage ist, Kinder abzugeben.
Also wichtig ist auch eine qualitativ gute Betreuung, dass eben auch die Mütter insbesondere während der Erwerbstätigkeit sozusagen mit einem guten Gefühl die Kinder auch in die Betreuung geben.
Interessant ist ja da, dass es tatsächlich noch, auch heute noch, große Unterschiede gibt zwischen den ostdeutschen Bundesländern und den westdeutschen Bundesländern. Gleicht sich das an über die Jahre oder würden Sie sagen, das ist immer noch eine große Schere?
Also was sich angeglichen hat, ganz klar sind die Teilzeitquoten, also bei Frauen wie bei Männern. Aber was muss sich noch deutliche Unterschiede zeigen, ist bei den Arbeitszeiten. Insbesondere die Frauen in Ostdeutschland arbeiten häufig in Teilzeitbeschäftigungen länger wie die westdeutschen Frauen und auch der Gender Working Time Gap fällt dadurch eben in Ostdeutschland geringer aus wie in Westdeutschland.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht geschehen in den nächsten Jahren, um eine noch fairere Arbeitszeitverteilung in Deutschland hinzubekommen? Also Kitas haben Sie schon angesprochen, aber gibt es vielleicht noch andere Ansätze?
Also dazu gehören ein besserer Zugang zu bedarfsgerechter Kinderbetreuung, stärkere finanzielle Anreize für Mütter, aber auch für Väter, für eine gleichmäßige Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit. Ja, wichtig sind auch flexible, selbstbestimmte Arbeitszeitregelungen. Und gerade diese Rahmenbedingungen führen eben dazu, dass sie Auswirkungen auf die Arbeitszeitpräferenzen von Müttern haben und dass sie eben auch dazu führen, dass die gewünschten Arbeitsstunden bei Frauen steigen können und damit eben auch zu einer Verringerung von diesem Gender Working Time Gap führen können.
Jetzt haben Sie das sehr freundlich ausgedrückt, dass auch die Männer, ich sag mal, da eine Verantwortung haben. Haben denn diese ganzen Elterngeldinitiativen der letzten Jahre geholfen, dass die Männer sich da auch wirklich ein bisschen bewegen?
Ja, genau. Es gibt Studien, die eben zeigen, dass die Elterngeldreform und auch die Einführung von einer Väterquote bei den Elternzeiten sich positiv auf die Gleichstellung ausgewirkt hat, dass also die Akzeptanz, dass Väter in Elternzeit gehen, sich erhöht hat. Und ist eben nicht nur bei den Vätern selbst, sondern eben auch in deren Umfeld.
Das heißt aber auch, um es mal als Mann zu sagen an dieser Stelle hier, die eigentliche Aufgabe für mehr Gleichberechtigung liegt in dem Fall vermutlich bei den Männern, die ein bisschen weniger arbeiten sollten und ein bisschen mehr Sorgearbeit machen sollten.
Genau, es zeigt sich ja auch bei den Elternzeiten, dass Männer eben häufig nur diese Vätermonate nehmen, also den kürzeren Zeitraum, und Frauen eben den Hauptzeitraum in Anspruch nehmen. Und da wäre natürlich schon noch Luft nach oben, da sozusagen da auch eine gleichmäßige Aufteilung stattfindet.
Dann vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Wir haben ja jetzt doch über einige Vorurteile und Mythen gesprochen, über Freizeitweltmeister, über junge Leute, über ältere Leute, über Klischees, auch über Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. Was ist es denn, was Sie eigentlich überrascht, nach all den Jahren mit der Beschäftigung an dem Thema, wo Sie sagen, ja, das finde ich eigentlich interessant, weil das widerspricht so ein bisschen den Vorurteilen?
Ja, wenn man sich die heutige jüngere Generation mit ihren Einstellungen anschaut, dann unterscheiden die sich gar nicht so stark von den jetzt 50-Jährigen, wie die sozusagen waren, als sie in dem gleichen Alter waren, also mit 20. Sozusagen ist eher so eine Veränderung über den Lebensverlauf hinweg.
Ist eher eine Parallelverschiebung.
Genau, ja.
Das sagt Susanne Wanger im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und den Einblick auch in diese Zahlen.
Ja, vielen Dank.
Den Brand 1 Artikel Vorurteile schaden der Volkswirtschaft von Janina Martens findet ihr im aktuellen Brand 1 Magazin ab Seite 27. Und die Brand 1 findet ihr logischerweise im gut sortierten Zeitschriftenhandel, im Supermarkt, im Drogeriemarkt, am Bahnhof oder möglicherweise auch am Flughafen. Und natürlich verlinken wir euch den Artikel und das aktuelle Magazin auch in unseren Shownotes. Sollte diese Episode hier eure erste Episode unserer Serie zum Schwerpunkt Arbeitsmarkt gewesen sein, dann lege ich euch unbedingt die drei anderen noch ans Herz, denn ich habe in allen mindestens eine Sache mitgenommen. Ich denke beispielsweise immer noch darüber nach, wie auch wir hier beim Podcast Radio Detektor FM das Verhältnis von Kommunikation und Produktion in den Teams wieder ein bisschen ändern können. Scrollt für die drei bereits erschienenen Folgen doch einfach in eurer Lieblings-Podcast-App nach unten. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts hier haben in den vergangenen Wochen unsere neue Serie schon gehört. Und ich weiß auch dank eurer Rückmeldung, dass sie vielen besonders gut gefällt. Es geht dabei um eure persönlichen Veränderungsgeschichten. Und dankenswerterweise werden das von Woche zu Woche immer mehr. Diesmal kommt die Geschichte von Heiko Kolz.
Hi, mein Name ist Heiko Kolz und ich bin Unternehmer und Entwickler von Zukunftsorten. Und meine großen Herausforderungen die letzten 10 Jahre war oder sind immer noch, dass ich ein extremer Workaholic bin, weil die Aufgaben, die ich mache, mir sehr viel Spaß machen und ich aber auch momentan nicht so gut priorisieren konnte und das Gefühl hatte, man muss immer alle Bälle hochjonglieren und schauen, dass keiner runterfällt. Komme selber aus dem Handwerk und habe da natürlich auch gelernt, wenn man was will, dass es gut wird, dann macht man es am besten selber. Mittlerweile sind wir aber ziemlich groß und da ist eins der wichtigsten Aufgaben, die man natürlich als Unternehmer hat, zu delegieren. Das hat so die letzten 5 Jahre mehr oder minder gut geklappt, so dass ich dann in den schlimmsten Zeiten vor 1,5 Jahren wirklich nur 3-4 Stunden die Nacht geschlafen habe, 2-3 Kannen Kaffee am Tag getrunken habe, kaum noch was gegessen habe, 15 Kilo abgenommen und so sehenden Auges von meinem Umfeld, nicht von mir selber, in ein Burnout gelaufen bin und auch eine sehr besondere Person nur den Zugang zu mir gefunden hat, mich darauf mit einem Arschtritt aufmerksam zu machen. Und so, dass ich mich dann entschieden hatte, einmal einen kompletten Cut zu machen, in eine Reha zu gehen und mit der Diagnose Burnout und Depressionen mich angefangen habe, mit mir zu beschäftigen. Und was jetzt seit einem Jahr sehr gut funktioniert, ich nehme mir viel mehr Zeit für mich. Oh Wunder, ich kriege genauso viel geschafft wie vorher, weil man priorisiert, man ist nicht den ganzen Tag nur beschäftigt und denkt, man macht ganz viel, sondern man macht die richtigen Sachen. Und was aber da auf jeden Fall zu beachten ist, dass es nicht irgendwie mal in einem Monat Reha erledigt ist, sondern da kriegt man halt eben nur die Tools an die Hand, um sich mal mit sich zu beschäftigen. Viel ist ja in den Medien Selbstmanagement und ich glaube, das wird oft falsch verstanden, was das eigentlich alles an Aufgaben bedeutet. Aber ich habe auch gelernt, dass das die Grundlage dafür ist, um überhaupt Unternehmen aufzubauen, weil man auch die Verantwortung für diese Unternehmen und für die Mitarbeiter hat. Und seither ist auf jeden Fall die Arbeit mit mir selber die aufwendigste, anstrengendste, aber auch schönste. Und man sieht auf jeden Fall, dass ich auch ein ganz anderes Gefühl für die Unternehmen habe, für die Mitarbeiter habe und da durch die Prioritäten, die man sich setzt, viel besser vorankomme, viel gezielter vorankomme und vor allen Dingen viel mehr delegieren kann und dies immer weiter lerne. Und dafür bin ich sehr dankbar für alle Menschen, die mich darauf hingewiesen haben, die mich in meinem Umfeld hier unterstützen. Und so kann es weitergehen.
Danke an Heiko Kolz dafür, dass er uns seine persönliche Veränderungsgeschichte an digital@brand1.de geschickt hat. Und ihr könnt das natürlich auch machen und wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn ihr das dann tut. Schickt dafür einfach eine Sprachnachricht an digital@brand1.de. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, die Veränderungsgeschichten, die Interviews, egal ob jetzt Serie oder eben eine kleine persönliche Geschichte, dann folgt uns doch gern dort, wo ihr uns hört. Zum Beispiel bei Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Spotify oder auch YouTube Music. Und lasst uns, wo es geht, gern 5 Sterne da. Für Freundinnen und Freunde des offenen Podcast-Ökosystems empfehlen wir natürlich immer wieder Podcast-Apps wie Castro, Overcast, Pocketcast oder auch Podcast Addict. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die nächste Ausgabe schon. Die kommt dann wie gewohnt am nächsten Freitag. Und vielleicht hören wir uns ja dann hier an dieser Stelle wieder.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.